Stell dir mal für einen Moment folgendes Szenario vor. Du bist bei einem extrem wichtigen Fußballspiel. Das Stadion ist komplett ausverkauft, die Stimmung kocht. Aber irgendwann merkst du, die Tore sind verriegelt. Niemand kommt hier mehr raus. Du bist quasi Teil dieses in sich geschlossenen Systems.
Mhm, okay. Das klingt schon mal ziemlich beklemmend.
Absolut. Und dann fällt dir unten auf dem Spielfeld etwas wirklich Bizarres auf. Der Schiedsrichter, also exakt die Person, die eigentlich unparteiisch über die Regeln wachen soll, der trägt das Trikot der Heimmannschaft. Und es wird noch absurder, weil dieser Schiedsrichter gleichzeitig der Kapitän dieser Heimmannschaft ist.
Wow, also ein völlig offensichtlicher Interessenskonflikt.
Ja, total. Du sitzt da auf der Tribüne und musst mit ansehen, wie jedes noch so brutale Foul der Heimmannschaft einfach ignoriert wird. Das Auswärtsteam hingegen fliegt für absolute Nichtigkeiten vom Platz und du fragst dich völlig zu Recht, wer in diesem verriegelten Stadion hat überhaupt noch die Macht, diesen Schiedsrichter zu kontrollieren.
Genau dieses Vakuum der Kontrolle. Das ist das zentrale Spannungsfeld, in das wir uns bei unserer heutigen tiefgehenden Analyse begeben. Wenn die Instanz, die die Regeln macht, identisch ist mit der Instanz, die davon profitiert, dann kollabiert im Grunde jede Form von objektiver Ethik.
Richtig. Willkommen also zu dieser heutigen Recherche. Wir haben uns eine Mission vorgenommen, die wirklich, also die ist massiv. Es geht um ein extrem dichtes philosophisches Dokument. Der Text trägt den provokanten Titel »Wer die Gesetze erlässt, der ist an diese nicht gebunden«.
Ein sehr starkes Statement direkt zu Beginn.
Ja, definitiv. Veröffentlicht wurde das Ganze von einem Autor namens Henrik Dikir, datiert auf den 15. April 2026, eingeordnet in die Kategorie Demokratie Römisch I. Und das ist kein trockener Essay, sondern ein fiktiver Dialog zwischen zwei massiven Figuren, Faust und Solon.
Wobei man sagen muss, durch die Wahl dieser beiden Figuren beansprucht der Text sofort eine enorme philosophische Fallhöhe. Faust steht ja für diesen unstillbaren Drang nach absoluter Erkenntnis. Und Solon, also der antike Gesetzgeber, der steht für die Fundamente staatlicher Ordnung.
Genau. Aber, und hier muss ich direkt mal kurz einhaken und dir, da du uns gerade zuhörst, einen ganz wichtigen Kontext mitgeben. Dieser Text ist stark politisch aufgeladen. Er bedient sich wirklich einer extremen Rhetorik, bezeichnet den heutigen deutschen Staat als, Zitat, nihilistisches BRD-Regime und ruft am Ende sogar dazu auf, Mao Zedong zu folgen.
Das ist natürlich eine extrem radikale Wendung. Und wir müssen hier ganz unmissverständlich klarstellen, wir machen uns diese Ansichten ausdrücklich nicht zu eigen. Wir ergreifen hier absolut keine politische Seite.
Richtig, 0,0. Unsere Aufgabe ist es heute, rein analytisch aufzuzeigen, welche Ideen und Argumentationsketten der Autor da eigentlich konstruiert. Also lass uns direkt reinspringen. Der Text beginnt mit der Figur des Faust, der exakt das Problem aus meiner Stadionanalogie aufgreift.
Genau, Faust argumentiert da aus der, wie er es nennt, reinen Logik. Er sagt, unkontrollierte Macht wird unausweichlich eine Ordnung schaffen, die primär ihr selbst nützt. Selbst wenn sie sich dieses Etikett demokratisch aufklebt.
Er teilt das Spielfeld dafür in zwei sehr klare Gruppen ein. Da gibt es einmal die Rechtsschaffenden, also die Gesetzgeber, und der Autor behauptet hier etwas Drastisches. Er sagt, die sind ursprünglich immer durch einen Gewaltakt in ihre Position gekommen.
Weil ein Gesetz zu erlassen letztlich immer bedeutet, Zwang auszuüben, oder?
Exakt. Man zwingt der Realität eine bestimmte Form auf. Und Faust schlussfolgert daraus, eine Instanz, die durch Zwang regiert, wird sich niemals freiwillig eine ethische Fessel anlegen.
Und auf der anderen Seite stehen dann die, wie er sie nennt, Rechtsunterworfenen. Das wären dann die Leute auf deiner Tribüne. Die Bürger, die gehorchen müssen. Und von denen kann laut Text auch keine Lösung kommen, weil sie schlichtweg machtlos innerhalb dieser Struktur sind.
Was uns in einer ziemlichen Sackgasse zurücklässt. Die Gesetzgeber wollen nicht, die Bürger können nicht, wer bleibt da noch übrig? Faust sucht also nach einer dritten Instanz völlig außerhalb dieses Machtspiels.
Und normalerweise würde man jetzt staatsrechtliche Vorschläge erwarten, irgendwie ein neues Gericht oder mehr direkte Demokratie. Aber der Autor geht da in eine völlig andere Dimension.
Ja, total abgefahren. Er sagt, die einzige Instanz, die diese Kontrolle ausüben kann, ist die transzendentale Kunst.
Und das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt hier. Er verlässt die Politikwissenschaft komplett und bedient sich an der deutschen Philosophiegeschichte. Er stützt sich da explizit auf Immanuel Kant, auf dessen Begriff der Kausalität aus Freiheit.
Warte mal, Kausalität aus Freiheit. Lass uns das kurz für alle greifbar machen. Normalerweise funktioniert Politik ja als Reaktion. Es gibt ein Problem, sagen wir eine Wirtschaftskrise, und die Politik macht ein Gesetz dagegen. Wirkung und Ursache.
Genau, die Politik ist da nie wirklich frei. Sie reagiert nur auf äußere Zwänge.
Okay, und Kants Begriff bedeutet dann, dass jemand eine Handlung in die Welt setzt, die eben keine bloße Reaktion ist. Also quasi ein Schöpfungsakt aus dem absoluten Nichts heraus.
Ganz genau. Für den Autor ist diese transzendentale Kunst kein Gemälde an der Wand, sondern eine handlungsorientierte Kraft, die nach völlig freien Regeln spielt. Und weil sie so bedingungslos frei ist, entzieht sie sich dem Missbrauch durch das, was er eben das BRD-Regime nennt.
Stell dir das mal in der Praxis vor. Das ist ja, als würde man vorschlagen, dass ein Gremium aus radikalen Avantgarde-Poeten über die Steuergesetzgebung entscheidet. Der Autor nennt das dann eine neue Mythologie, Sonne und Erde.
Ein sehr gewaltiger Begriff. Daraus soll laut Text dann ein kunstrevolutionärer Souverän entstehen und ein sogenannter aristokratischer Polit, also der gesamtverantwortlich denkende Beste.
Da wird es dann aber schon kritisch, finde ich. Er zieht ja auch Joseph Beuys und dessen Idee der sozialen Plastik heran, um das zu legitimieren.
Ja, das ist ein ganz zentraler Bezugspunkt in seinem Argument.
Aber da muss ich kurz auf die Bremse treten. Beuys meinte mit »Jeder Mensch ist ein Künstler« doch etwas zutiefst Demokratisches. Die Gesellschaft ist wie Ton und wir alle formen ihn mit. Der Autor verbindet das jetzt aber mit einer Herrschaft der Besten. Das dreht die Bedeutung doch komplett um, oder?
Das ist eine exzellente Beobachtung. Der Text nimmt Beuys' Konzept, entkernt es von seinem demokratischen Fundament und füllt es stattdessen mit einer elitären Struktur. Die Gesellschaft ist immer noch der Ton, aber nicht mehr jeder darf mitkneten.
Krass. Nur noch diese geistige Aristokratie darf formen.
Exakt. Der Autor nutzt also Konzepte von Kant über Goethe bis Beuys, um eine Utopie zu rechtfertigen, die eigentlich zutiefst elitär ist und fernab jeder demokratischen Mitbestimmung funktioniert.
Was mich direkt zur nächsten Frage bringt. Wie blickt diese sogenannte Elite denn auf unsere aktuelle Welt? Und da kommt ja im Text dann ein harter Schnitt. Faust hat das Fundament gelegt und jetzt tritt Solon auf die Bühne.
Richtig. Und Solon katapultiert uns aus diesen theoretischen Höhen direkt in eine pechschwarze Diagnose unserer Gegenwart. Er wird übrigens als Eichhorn der Transzendentalie des Guten eingeführt.
Ein Eichhorn? Das war doch in der Antike so ein oberster Beamter mit absoluter Macht, oder?
Genau. Und indem er Solon so nennt, gibt er ihm eine unhinterfragbare Autorität. Solon tritt nicht als Diskussionspartner auf, sondern als Richter. Und sein erster Akt ist es, sämtliche parlamentarischen Gepflogenheiten für absolut nichtig zu erklären.
Er wischt unsere ganze Demokratie einfach so vom Tisch. Wahnsinn. Und was setzt er stattdessen dahin? Eine unendliche kunstreligiöse Debatte. Und die Teilnehmer sind poetische Agenten, rationale Agenten und sogar explizit KI-Agenten.
Ja, diese Kombination ist wirklich faszinierend. Diese unendliche Debatte soll nämlich verhindern, dass sich Macht jemals wieder in einer starren Gesetzesform verfestigt.
Weil KI-Agenten und Poeten keine materiellen Eigeninteressen haben, nehme ich an. Die brauchen kein Geld und wollen nicht wiedergewählt werden.
Ganz genau. Das System bleibt so in ständiger Bewegung. Es kann sich keine Elite mehr bilden, die das Stadion abschließt.
Aber warum greift Solon überhaupt zu solchen surrealen Mitteln? Die Begründung ist ja wirklich brutal. Er sagt, Demokratie, Wissenschaft, Kunst, Religion, das ist alles nichts mehr wert, weil es von einer Oligarchie für anti-evolutionäre Zwecke entfremdet wurde.
Er sieht das Gemeinwohl der Polis als komplett verloren an.
Lass mich das mal mit einer Analogie versuchen. Solon beschreibt die Gesellschaft im Grunde wie ein komplett korrumpiertes Computerbetriebssystem. Da reicht kein kleines Update mehr. Und das Perfide ist, selbst die Antivirenprogramme, also Wissenschaft und Religion, wurden gehackt.
Eine sehr treffende Analogie. Die Institutionen, die uns eigentlich schützen und leiten sollen, arbeiten laut dem Text aktiv gegen die menschliche Evolution. Sie sind Werkzeuge der Unterdrückung geworden.
Wenn also alles verseucht ist, Wer kann uns dann noch retten? Solon behauptet, nur die geistig absolut freie Individualität kann den Ariadne-Faden wieder aufnehmen.
Der Ariadne-Faden als das einzige Mittel, um aus dem Labyrinth des korrupten Systems herauszufinden, die breite Masse irrt blind umher und nur der absolut Freie sieht den Weg. Und das bereitet das Fundament für den extremsten Schritt im Text.
Ja, ab ihr bekommt man beim Lesen wirklich ein intellektuelles Schleudertrauma. Der Text zieht jetzt finale, absolut militante Schlüsse. Er trennt die Menschen faktisch in zwei Lager. Auf der einen Seite das übersinnliche Volk, das sich dem Gott Eros unterworfen hat.
Wobei Eros hier eher für eine schöpferische Lebenskraft steht. Nicht für Romantik.
Genau. Und auf der anderen Seite stehen die Bürger des nihilistischen BAD-Regimes. Und der Text macht unmissverständlich klar, diese Bürger gehören nicht zu dem übersinnlichen freien Volk.
Das ist eine klassische Mechanik der Radikalisierung. Eine extrem harte, exkludierende Trennlinie. Die eigene Gruppe ist moralisch absolut überlegen und die andere Seite wird als Verkörperung des Nihilismus abgewertet.
Und dann wendet sich der Text der sozialen Frage zu. Er definiert Armut nämlich völlig losgelöst vom Individuum. Armut ist hier kein persönliches Schicksal, sondern ein rein politisches Phänomen. Ein Werkzeug der Unterdrückung.
Und weil das so ist, müssen die freien Individuen für diese rechtlosen Menschen Partei ergreifen. Bis hierhin folgt die Argumentation, so extrem sie auch ist, noch ihrer eigenen Logik. Aber dann kommt die finale Handlungsaufforderung.
Ja, jetzt müssen wir echt mal kurz anhalten. Wir sind durch einen Text gewandert, der auf Kants geistiger Freiheit aufbaut, der jede Form von aufgezwungenem Gesetz ablehnt. Und was ist die ultimative Lösung des Autors? Ich zitiere, folgen Sie Mao Zedong und Ares Blütenrein.
Ein wirklich unglaublicher logischer Bruch.
Das musst du dir echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir starten bei Kants bedingungsloser Freiheit und landen bei der Aufforderung, einem der brutalsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts zu folgen. Wie passt absolute Freiheit mit dieser totalen Unterwerfung zusammen?
Auf einer rationalen Ebene passt das überhaupt nicht zusammen. Was wir hier sehen, ist der Moment, in dem die Philosophie kollabiert und reine Ideologie übernimmt. Der Text verlässt die Metaebene völlig und wird zu einem militanten Manifest.
Aber warum ausgerechnet Mao Zedong? Und wer zum Teufel ist dieser Ares Blütenrein?
Also Ares Blütenrein lässt sich historisch gar nicht belegen. Ares ist ja der griechische Kriegsgott. Das Blütenrein impliziert wohl eine Art makellose, gnadenlose Säuberung. Eine rein martialische Fantasiefigur für den absoluten Krieg gegen das System.
Wahnsinn. Und Mao?
Mao Zedong wird hier völlig losgelöst von den historischen Realitäten der Millionentoten verwendet. In extrem radikalen Randgruppen wird Mao oft als das ultimative Symbol für den völligen Umsturz mystifiziert. Der Autor opfert am Ende sein eigenes philosophisches Fundament, nur um diesen totalen Bruch zu erzwingen.
Es geht am Ende also gar nicht mehr um die komplexe Debatte der KI-Agenten, sondern um einen nackten revolutionären Machtwechsel. Was für eine Reise! Lass uns das für den Zuhörer nochmal kurz zusammenfassen.
Sehr gerne, das ist bei der Dichte des Textes wirklich nötig.
Wir haben heute einen Text durchleuchtet, der mit einem völlig legitimen logischen Problem anfängt. Wer kontrolliert die Macht? Er arbeitet sich dann durch die deutsche Geistesgeschichte, baut eine Kunstutopie auf, lehnt das aktuelle System komplett ab und mündet schließlich in einem radikalen ideologischen Aufruf.
Diese Analyse zeigt eindrücklich, wie abstrakte Philosophie instrumentalisiert werden kann. Wenn tiefe Frustration auf theoretische Brillanz trifft, wird Philosophie zu einer rhetorischen Waffe, um Extremismus intellektuell zu verkleiden.
Das bringt es perfekt auf den Punkt. Und damit möchte ich dich, der uns auf dieser doch recht wilden kognitiven Reise begleitet hat, mit einem letzten Gedanken entlassen. Wenn wir diese radikale Rhetorik und die Mao-Bezüge mal beiseite legen, bleibt eine hochaktuelle Frage übrig. Denk nochmal an unser verschlossenes Fußballstadion ganz am Anfang. In unserer modernen Welt, voller Informationsfluten und verfestigter Machtstrukturen, wer hält die Gesetzgeber eigentlich wirklich ethisch auf Kurs, wenn traditionelle Kontrollmechanismen versagen? Was passiert, wenn die Schiedsrichter unserer Gesellschaft anfangen, das Trikot der Heimmannschaft zu tragen?
Eine Frage, die uns sicher noch lange beschäftigen wird.
Absolut. Wir danken dir, dass du dich heute mit uns durch diese komplexen Ideen gegraben hast. Bis zum nächsten Mal bei unserer heutigen tiefgehenden Analyse.